Moin, moin Moin!
Und herzlich willkommen zu dem Motorrad-Podcast für gesunde Ernährung mit Chips, Bier und Pizza.
Achso, ich habe mich gerade gewundert, was jetzt für ein Zusatz kommt. Ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm, aber ja, das ist tatsächlich richtig. Also solltet ihr irgendwas derartiges und danach vielleicht ein hören.
Wir ernähren uns mal wieder vorbildlich gesund mit besagten Lebensmitteln, Essen.
Ich weiß nicht, ob das Lebensmittel sind, aber es sind auf jeden Fall Sachen, die man essen kann.
Egal.
Unbiologischen Abbau.
Es füllt die Leere in mir.
Okay, das ist jetzt ganz schön tief blicken, muss ich sagen.
Ja.
Aber, okay. Also ich muss sagen, wir haben jetzt unseren Übergang gefunden zu einem reinen Motorrad-Podcast hin zu ASMR, weil es kommt einfach bei der breiten Masse besser an. Also als nächstes kommt er nur noch.
Yo.
Oh, das sollten wir eigentlich am Anfang machen. Das ist eine gute Idee.
Das
ist wirklich gut. Ja, gut, okay.
Ja, zurück zum Thema. Wir sind immer noch ein Motorrad-Podcast. Ja. Schön, Nils, dass wir mal wieder zusammensitzen heute.
Ja, schön, dass du endlich Zeit für mich gefunden hast, nachdem du mich jahrelang ist übertrieben, aber tagelang ignoriert hast.
Ja.
Mir nicht mehr geantwortet hast, mich nicht angerufen hast.
Ja.
Und ich hier ganz alleine in meiner Wohnung saß.
Ich bin beeindruckt, wie du lügen kannst, ohne rot zu werden. Das ist schon.
Ich bin schon rot, weil mir so warm ist. Also deshalb.
Ich dachte, du warst wieder in der Sonne. Und
Du Assi. Aber das ist eigentlich eine super Überleitung. Und zwar zum Thema News.
News.
Was gibt's Neues und was hat sich seit dem letzten Mal verändert? Ich bin immer noch bei 130 Kilo.
Ich weiß es immer noch nicht.
Es ist auch immer noch nicht schlimm.
Ja.
Aber ich finde, man merkt tatsächlich, dass du breiter geworden bist von den Schultern. Wollte ich dir vorhin schon sagen, aber ich dachte, ich warte damit bis zum Podcast.
Das ist ja nett und das haben jetzt auch schon ein, zwei Leute irgendwie auch gesagt.
Es ist wirklich
schon. Wobei ich jetzt sagen muss, die letzten anderthalb Wochen waren schlecht. Also irgendwie viel und ich merke jetzt, dass die Kurzarbeit vorbei ist und die Arbeit wieder und so und dann mangelt das schon wieder an Zeit und Disziplin. Und
ja, das glaube ich dir.
Ja.
Vielleicht da ganz kurz. Es war sehr lustig. Ich habe seit letzter Woche mit meiner Freundin zusammen wieder angefangen mit Sport. Den ersten Termin, also wir gehen normalerweise mittwochs und freitags, Pi mal Daumen. Nee, den ersten Termin am Mittwoch konnten wir auf jeden Fall nicht wahrnehmen, weil mir hat irgendjemand den Außenspiegel vom Auto abgefahren. Aber toll, wir konnten das Ding wenigstens reparieren. Das war schon mal ganz gut. Und das ist eine Geschichte, die kann ich gleich erzählen, weil ich habe mir eventuell den Kühler dezent zerschossen.
Am Auto oder am Moped?
Nee, am Moped. Ach. Aber hatte ich dir das nicht erzählt?
Ach doch, stimmt, das hast du gesagt, aber wie genau wolltest du heute? Also ich kenne das auch noch nicht.
Genau, ja gut, okay, dann kann ich das gleich nämlich auch noch mal mit erzählen. Also wie auch immer, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass die erste Sport-Session sowieso dahin war. Die zweite wollten wir hinfahren und statt eine halbe Stunde im Stau, weil die fahren weiter, wer die fahren weiter nicht kennt, das ist so die Hauptstraße, die von der einen Seite von Hannover reingeht bis zum Mittelpunkt also der Stadt geht.
Eine der großen Verkehrsschlagadern. Genau.
So, und die haben die direkt am Anfang in eine Baustelle umgewandelt und wir standen für, ich glaube, 200, 300 Meter, eine halbe Stunde im Stau.
Kann man machen.
Naja, und dann haben wir aber gesagt, okay, wir machen wenigstens Cardio und dann habe ich meine Freundin angeguckt und habe gesagt, Mann, aber eine halbe Stunde und sie hat ja gesagt. Mhm. Da war ich sehr erstaunt. Sie war ein bisschen pissig, dann, nachdem wir fertig waren. Weil das dann doch ein bisschen nervig war. Aber hey. Ja, bei dir hört der Sport auf, bei mir fängt er jetzt an.
Nee, er hört nicht auf, aber ich habe in letzter Zeit wenig für Ausdauer getan, muss ich zugeben, einfach weil es zeittechnisch irgendwie mit Arbeit und so schwierig war. Und ich dann jetzt gerade ab und zu ein bisschen Krafttraining gemacht habe, aber auch irgendwie schlecht in Form war und auf weniger Wiederholungen und so gekommen bin wie davor. Und das ist halt irgendwie für die Motivation dann immer so semi-geil und wir bleiben dran. Und jetzt in letzter Zeit war aber auch viel, vor allem die letzten Tage, es ist viel.
Oh, ich bin super gespannt. Chris hat nur, als er zu mir gekommen ist, nur gesagt, dass ganz, ganz viel irgendwie im Argen war und nicht so gelaufen ist wie geplant. Und er sich das aber alles für Podcast aufhebt, weil ich auch gesagt habe, dass ich mir meine Sachen für Podcast aufhebe.
Genau, also wir machen heute keine Bowl oder kein Special oder so irgendwie, sondern wir machen heute so mal Back to the Roots so ein bisschen. Mhm. So einen ganz klassischen Laber-Podcast einfach. Und bei den News, ich fange mal an mit den News. Mir fällt spontan gerade ein, ich war auf der Suche nach einem Schrauberprojekt. Mhm. Einfach weil ich Bock hatte, an irgendeinem Motorrad rumzubasteln. Und hatte dann gesucht und habe festgestellt, dass so Enduros im Hubraumbereich zwischen 250, 650 Kubik, ab, sag ich mal, Baujahr 90 aufwärts, mit ganz wichtig schon Scheibenbremse vorne und hinten, weil ich keine Lust auf Trommelbremse habe.
Ja, kann ich verstehen.
Ich hab da immer diese Paranoia, wahrscheinlich ist das voll bescheuert. Da geht doch diese Stange nach hinten, wo diese. Und ich habe immer Angst, wenn du so Offroad fährst, dann machst du diese Stange kaputt. Und deshalb mache ich keine Trommel.
Willst du mich verarschen?
Nein,
bei Hydraulik hast du einen Schlauch, einen Stahlflex.
Ja, aber der liegt oben der liegt ja oben schön verlegt auf meiner Schwinge.
Das Ding kannst du aber auch abschießen. Habe ich auch schon mal geschafft. Also von der Kupplung war das, glaube ich.
Ja, aber also ich weiß, es ist eigentlich bescheuert, aber es ist halt so, naja.
Egal. Ja, ist wie es ist.
Auf jeden Fall habe ich da fleißig nach Mopeds gesucht. Das Ganze hat sich aber mittlerweile erledigt. Warum kommen wir dann nachher dazu? genau, und ja, da hat sich dann ergeben, letzten Endes hätte ich eine richtig geile Suzuki DR350 als Bastler schon mit Upside-Down-Gabel drin gehabt.
Das und so, Ding sah auch schön aus.
Wäre ein cooles Projekt gewesen. Der wollte das dann aber irgendwie relativ schnell mit abholen. Das Ding stand halt irgendwo in Bayern bei Nürnberg.
Oh.
Ich wäre dann sogar beruflich in der Ecke gewesen, hatte gehofft, dass die Maschine mehr zerlegt ist und hatte dann schon Pläne, die in Einzelteilen im Kombi reingepackt und so, weil ich ja das Transportproblem immer noch nicht gelöst habe. Und hatte dann auch schon wilde Ideen mit dem Hänger von meinen Eltern das abholen. Dann hatten die aber auch kein Auto gerade, weil die jetzt ein neues Auto haben, mit Anhängerkupplung da, und es kam. So.
Und First World Problems.
Also, da fing es schon wieder an. Und so wie das lief irgendwie alles bei mir in letzter Zeit.
Das ist der Hammer.
Und ja, ist absolut der Hammer. Aber das Coole ist dann, ein sehr, sehr guter Arbeitskollege und Buddy von mir, sehr entspannter Typ, der hat gesagt, oh Chris, ich habe irgendwie kein Moped und ich will wieder ein Moped haben. Der hat so ein Ferienhaus in Portugal und so und will das dann damit hinnehmen, Gelände fahren und so, richtig geil. Und er, also das ist jetzt kein Nobelding, sondern das ist so mit, wenn du warmes Wasser willst, musst du Feuer machen, so ein bisschen aussteigermäßig und so. Und der ist halt total entspannt, der Typ. Und vor allem sein Sohn, der ist jetzt 14, 15, der hat Bock auf Mopeds und er hat Bock auf Schrauben.
Oh, besser kann es eigentlich
und
nicht laufen.
Also habe ich das jetzt quasi an die weitervermittelt, die holen das jetzt irgendwie die Tage ab und machen praktisch ein Vater- und Sohn-Projekt. Er hat wieder ein Motorrad zum Fahren. Wir bringen den Sohn direkt zum Offroad-Motorradfahren, bevor er einen Führerschein macht und so. Und da habe ich gesagt, ja, du hast jetzt zwar kein Projekt davon, aber du tust quasi eine gute Tat damit und dann war das Ganze halt irgendwie auch okay. Und der kommt da, ist der wohnt da näher dran, der hat einen Hänger und alles und so.
Ja, aber dann ist das super.
Genau. Ansonsten news-technisch, Enduristan hat neue Packtaschen rausgebracht.
Enduristan? Was ist Enduristan? Das hört sich an wie ein Fake-Unternehmen.
Das ist ein Unternehmen, ich glaube, mit Sitz in der Schweiz, die sehr hochwertige Motorradgepäcksysteme
entwickeln, ist es
Packtaschen und so weiter und so fort. Und ja gut, im Trail fährt man eher selten mit Packtaschen und Tankrucksack von dem.
Tankrucksack habe ich übrigens letztens gesehen. Und was ich ganz interessant fand, vorne das die Lampenmaske ausgetauscht gegen einen kleinen Benzintank.
Für einen Trail? Zum Trailwandern dann.
Ja, so ein 1-Liter-Tank oder
ja,
sowas.
Ja, cool. Ja, gibt's von Aesopis gab's die und Safari-Tanks, glaube ich, auch und so. Also ganz witzig
eigentlich. Enduristan, genau. Die haben irgendwas Neues rausgebracht.
Genau, Enduristan hat jetzt, die haben ja zusammen ganz viel schon gemacht mit Linden Poskett. Linden Poskett hat ja, also dieser Typ, wo mit der 96 Rallye um die Welt gefahren ist, da habe ich schon öfter mal im Podcast gelabert.
Ich glaube, fast jeder Podcast.
Ja, weil er ist halt gerade irgendwie...
Gerade? Aber es ist okay. Ich kann's wirklich verstehen. Es ist ein cooler Dude.
Er ist nicht ganz so cool wie Joey Evans, aber er ist schon noch auf einem ziemlich coolen Level. ja, egal. Zurück zu Enduristan. Die haben nämlich, also Linden Poskett war 5 Jahre mit dem Motorrad um die Welt und hat da verschiedene Packtaschen. Also er fährt immer mit Packtaschen, nicht mit Koffern. Und hat da dann mit Enduristan zusammen jetzt ein Packtaschensystem entwickelt, was speziell dafür ist, Packtaschen auf dem Träger zu montieren und wo er eben jetzt 5 Jahre Weltreise mit Motorraderfahrung einfließen lassen hat. Und ich habe heute die ersten Bilder gesehen auf Instagram von Enduristan und die sehen schon ziemlich geil aus.
Ja?
Ja.
Also designtechnisch schick gemacht, aber dann auch wenigstens funktional. Weil
ja, wahnsinnig.
Weil ich erinnere mich, du hattest über die Taschen, hattest du nämlich berichtet gehabt. Und dass da irgendwas war, weil da klingt jetzt nämlich bei mir. Aber
ich meine, das ist Linden Poskett legt sich mit den Dingern laufend irgendwie auf die Fresse und er ist auch einmal richtig über Asphalt gerutscht. Also das Schlimmste, was du für ein Material tun kannst, und da war faktisch nichts an diesem Gewebe und so.
Weißt du, aus was für ein Gewebe das ist?
Weil da ist bestimmt Cordura irgendwie mit drin oder so. Keine Ahnung, Meteoritenstahl aus der Schweiz oder so. Ich habe keine Ahnung, was die da einbauen. Nein, aber ziemlich ziemlich geil. Und diese Packtaschen sind halt schon das erste Bild, was du gesehen hast, war, da du kannst die irgendwie so zusammenfalten, dass wenn du die im Flugzeug mit zu deinem Motorrad nehmen willst, kriegst du die ultra klein zusammen und so. Also es scheint ein sehr, sehr durchdachtes System zu sein. Das ist auch ganz neu. Und ich bin jetzt echt gespannt. Ich denke mal, Enduristan wird jetzt die nächsten Tage immer mal wieder was posten. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil ich jetzt ja schon mit meinen Packtaschen auch so ein bisschen unterwegs war, habe ich ja erzählt, dass ich da umsteige und probiere. Und bisher bin ich fast sehr zufrieden.
Was mich immer noch extrem erstaunt. Aber ich glaube, das ist echt dieser Punkt, wenn es wirklich nach Funktionalität geht, sind, glaube ich, Packtaschen einfach...
Ah, ich weiß nicht.
Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Weil ich habe mit den... Ich habe ja so ein bisschen Kontakt mit den Jungs vom Bearcast. Also da auch reinhören. Bearcast, sehr geiler Motorrad-Podcast. Und die sind auch zuerst auf Taschen und dann wieder auf Koffer umgestiegen. Mit
denen wolltest du nämlich nachfragen,
genau, warum? Mit ihnen habe ich auch geschrieben. Und das war dann halt auch der Punkt. Die hatten halt die Argumente, ähnlich wie du gesagt hast. Wenn ich unterwegs bin, die Dinger kann ich abschließen. Die klaut mir keiner. Ich kann meine Wertsachen reinmachen. Die haben halt auch gesagt, speziell Howie von denen, dass sie viel Equipment dabei haben, auch weil die ja filmen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach sicherer in einem Koffer als in der Tasche mit dem Kaputtgehen. Und ein krasser Punkt war halt auch noch, dass die Taschen mit diesen ganzen Clipverschlüssen und so, wenn die halt einsiffen und dann musst du die abends runterlupfen vom Motorrad, stellst diese dreckigen Taschen in dein Vorzelt und so und dann musst du da irgendwie dann diese Clips auffummeln, da verhaken die mit dem Dreck dazwischen und so, dass das schon wieder alles nicht so geil ist.
Ja, das kann ich verstehen.
Koffer machst du halt auf, nimmst deine Koffertasche innen am besten raus, fertig, kannst die noch draufsetzen am Lagerfeuer als Stuhl oder so.
Ja, das ist schon angenehmer.
Also alles schon wieder Argumente dafür. Und auf der anderen Seite, Linden Postgit war 5 Jahre mit Taschen nur unterwegs und nie mit Koffern. Und vielleicht ist auch echt so ein bisschen eigene Vorliebe.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so eine Glaubensfrage. Ja. Ne? Entweder bist du Fan davon oder du bist kein Fan davon. Sowas dazwischen gibt es sicherlich auch. Aber dann sind das, also die Leute, die dazwischen sind, sind die Leute, die genügend Geld haben, um beides zu fahren.
Aber ja, Linden Postgit, sehen wir dir auch gleich noch was sagen. Linden Postgit hat jetzt, oder Enduristan hat jetzt diese Taschen rausgebracht. Ich finde, das ist ein cooles System, vor allem, weil es eben zur Verwendung mit einem Träger ist. Deshalb bin ich auch übrigens noch fast zufrieden. Weil ich habe von Ottlieb Bags, Hashtag No Werbung. Das Problem ist, ich habe mir diesen neuen Kofferträger besorgt, den man so abnehmen kann von SW Motec. Und vielleicht ist dieser Kofferträger eher darauf ausgelegt, mit dem Originalauspuff zu harmonieren. Und vielleicht harmoniert er nicht so gut mit einem Zubehörauspuff.
Bevor du weiterredest, lass mich raten, sie sind dezent angeschmort?
Ja.
Wie dezent ist dezent? So
schon ziemlich? Also sie sind so dezent, dass dieser harte Abgasstrahl genau auf einen Punkt drauf trifft, wo so ein Verbinder ist, so ein Bajonettverschluss, dass es die Beschichtung angelöst hat und das so zusammengebacken ist und ich das dann mit einem Gummihammer dezent auseinandertreiben musste, um den Träger abmontieren zu können.
Das ist, okay, gut. Das ist schon mal ein guter Einstieg in deine Situation der Scheißhaftigkeit.
Und das gehört noch nicht mal zu meiner Pleiten, Pech und Pannen-Serie.
Och, meine Güte.
Genau, ansonsten habe ich noch von den News, Joey Evans liegt wieder im Krankenhaus.
Was?
Yep.
Ey?
Ja, und zwar hat er sich ja auf dem Afrika Eco Race ist er in einen Kamel reingefahren.
Hat das Kamel eigentlich überlebt?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Na gut, und das ist wahrscheinlich auch.
Ich glaube aber nicht. Also schade um das Kamel und ja, und Joey Evans hatte da dann sich die Schulter verletzt und noch irgendwie, glaube ich, den Ellenbogen. Das sagt er auch in dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, und jetzt hatte da wohl, also das wird nicht besser und da muss jetzt nochmal ziemlich operiert werden und das dauert jetzt nochmal ein Jahr oder so, bis er wieder komplett fit ist.
Na ja, gut, wie gut das Corona dazwischen gekommen
deshalb,
ist.
Deshalb, ja, Joey, thumbs up, get well soon und ja.
Boah, das ist schon hart, das ist schon ein Stück Kacker.
Ja.
Na, toll, toll, toll. Manchmal hat Corona auch Vorteile, ne? Ja. Wenn die ganzen Rallyes jetzt abgesagt sind.
Gut, er will ja, glaube ich, eh nicht mehr so Rallye fahren, sondern mehr reisen, ja, vielleicht gut. Auch mit dem Rallye-Bike und so und eher so dieses Abenteuer-Travel-Thema und nicht mehr, weil er auch schon sagt, das Rallye-Fahren ist halt ein Verschleiß an Mensch und Material extrem. Ja, zumindest wenn du halt solche Dinge wie das Africa Eco Race und sowas fährst und so.
Boah, ich glaube, das macht die einfach nur fertig. Ich glaube, das macht die wirklich nur fertig.
Limpen Poskett sucht gerade Leute, weil er baut wieder ein Team auf für nächstes Jahr Africa Eco Race. Also wer mit Limpen Poskett, der hat noch Plätze frei. Mit neu aufgebauten KTM, Werksrallye-Maschinen und so weiter und so fort. Unter, also im Team Linden Poskett Racing, wer das genügend Spielgeld hat und Bock hat, kann sich da wohl bewerben und macht ja wieder so ein ähnliches Projekt quasi.
Genau,
und
das wäre jetzt der Punkt gewesen, wer genügend Spielgeld hat. Und das ist, glaube ich, das ist nicht sonderlich günstig.
Nein, sicherlich nicht.
Also das ist, glaube ich, echt ganz
schön. Das sicherlich nicht. Aber trotzdem coole Sache. Und wer Lust hat, kann sich da einfach bei ihm bewerben und kann dann mitfahren. Ich würde es ja machen, aber ich habe da leider schon Termine. Es ist
das wundert mich irgendwie nicht. Ganz rein zufällig hast du da schon Termine. Nein, Spaß, aber ich kann das schon verstehen. Da wäre ich auch ganz schön hinterher.
Ja, schon cool.
Das wäre schon wirklich gut.
Ja.
Aber
das war's bei mir von den News.
Oh, jetzt hast du mich aber ganz schön überrascht. Electric Ride Park.
Ah, stimmt. Wir haben heute einen Moment.
Wir haben heute Dienstag, den 16.
Ne? Juni.
Den 16. Juni.
Und er hat gerade geschrieben, vor 2 Minuten.
Ey, was hat er?
Der, ja.
Dass er jetzt frei ist und du ihn jetzt anrufen
kannst? Nee, dass er sich morgen meldet.
Na, dann ist doch super.
Weil wir haben es ja jetzt schon ganz lang immer mal wieder so, ja, wir gehen Elektro-Enduro fahren und wir erzählen euch. Und was haben wir gemacht bisher?
So da drauf.
Nix haben wir gemacht.
Ja. So.
Aber ein gut Ding will Weile haben. Und Nils und ich, wir sind ab und zu nicht die Schnellsten.
Ich habe gerade eine Mücke gesehen, es tut mir leid, jetzt ist so ein bisschen...
Der Blick hat so gepasst. Ich sag, wir sind nicht die Schnellsten. So,
Fliege. Schuldig im Sinne der Anklage, sage ich jetzt mal. Ja, aber ich habe wirklich so einen Mückenparanoia, weil ich habe das Wochenende auf dem Moped-Gelände verbracht. Ich bin einfach komplett zerstochen. Ich habe, glaube ich, allein an der linken Wade habe ich irgendwie... Da ist sie wieder. Sie ist wieder weg.
Das sind aber
an der linken Wade habe ich, glaube ich, 10 Mückenstiche oder sowas.
Weißt du, was das Schlimme ist? Und ich hasse das richtig.
Kannst du bitte für mich mitleiden? Ich habe gerade gesagt, dass ich an der linken Wade 10 Mückenstiche habe.
Weil, pass auf, ich leide immer mit dir mit bei sowas, weil ich hasse Mücken ohne Ende. Und das Problem ist, und meine Freundin, die feiert das richtig, wenn wir zusammen irgendwo in einem Raum sind. Oder irgendwo,
die stecken die Mücken und sie nicht.
Die fressen mich auf und sie wacht morgens auf. Oh, wir haben gar keine Mücken im Schlafzimmer.
Ja.
Und ich bin schon so komplett blutig gekratzt. Ich habe mir die Haut vom Körper bezogen. Genau. Und dann, lass es mich sterben. Es
wirklich. Ja. Und ich bin aber auch so einer, dadurch, dass ich da nicht duschen konnte, habe ich halt auch so dieses Autan und jegliches Anti-Mückenspray einfach konsequent abgelehnt. Geduscht.
Ach so.
Nee, ich habe es abgelehnt, weil ich hasse dieses Gefühl. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Sonnencreme oder mit solchen Insektenschutz ins Bett zu gehen, wenn du nicht duschen kannst. Und ich hasse das wie die Pest und dann lasse ich mich lieber von der Sonne verbrennen oder auffressen von den ganzen Mücken.
Bei der Bundeswehr haben wir übrigens festgestellt, da waren wir auf dem Truppenübungsplatz und haben auch so Insektenspray bekommen und irgendwie sind die Truppenübungsplatz-Moskitos auf dieses Insektenspray konditioniert im Sinne, da gibt's Futter.
Echt jetzt?
Ja, wir haben uns dann reingeschmissen und die haben
okay, das war wirklich scheiße. Wo sind wir denn jetzt gerade? Electric Ride Park!
Ja, genau,
da Electric wollen wir Ride
Park. Wir haben es endlich geschafft. Wir gehen am
Samstag,
den 20. gehen wir in den Electric Ride Park.
Ich freue mich schon so sehr darauf.
Dazu Videos geben auf meinem Kanal, also auf YouTube. Das werden wir aber auch nochmal sagen.
Eine Spezial-Podcast-Folge.
Weil, warum das eventuell länger dauern könnte, werde ich nachher nochmal sagen, wenn wir meine ganzen Miseren durchgehen.
Ach ja.
Ja, merkst du?
Ja.
Und natürlich werden wir auch eine Spezial-Podcast-Folge, ich hoffe, vermute, sogar relativ nah im Anschluss an den Besuch, dass ihr unsere ganzen Eindrücke und Emotionen und geballte Fachmeinung über Elektro-Enduro-Motorräder
Jetzt habe ich schon die Bierflasche umgetreten.
Oh Gott, ey, es läuft da. Ich sag ihm, mein Karma fährt ab.
Also, zum Thema Karma. Chris und ich waren, als Chris angekommen ist, einkaufen. Wir haben uns Bier geholt. So, beide in 6er-Träger, weil ob das jetzt hier rumsteht und im Kühlschrank liegt und wenn man abends Bier trinken will, kann man das Bier trinken. Wie auch immer. Ich habe beide 6er-Träger in der Hand. Ich habe mir Astra geholt. Du hast dir Einbeck geholt.
Ja.
Und ich stehe vor meiner Tür, möchte mich runterbücken, um das eine Sixpack abzustellen. In dem Moment fällt mir ein Bier aus dem anderen Sixpack runter, genau vor die Haustür und zersplittert. Und das war der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Chris hat sowas von recht. Es färbt mal sowas von ab.
So ist das. Genau, auf jeden Fall gehen wir diesen Samstag in Electric Ride Park. Und wir dürfen, also wir machen ein Interview mit dem Markus, das ist der Betreiber. Mhm. Der wird uns da Rede und Antwort stehen.
Boah, ich bin richtig gespannt.
Ich bin mega gespannt. Der macht das auch ganz, ganz lang schon. Ich wollte eigentlich heute mit ihm telefonieren und die ganzen Details besprechen, aber irgendwie sind wir nicht zusammengekommen heute. Das machen wir jetzt morgen. Er hat mir aber schon in der E-Mail verraten, dass er auch ein paar neue Motorräder hat, wo ich selber noch gar nicht weiß, was.
Oh, wenn er 3 Motorräder hat, dann würde ich, ja, glaube ich, den Boden küssen.
Das wäre natürlich.
Oh, das wäre für mich.
Dann wäre das Ding ganz rund. Also wir wissen auf jeden Fall, er hat eine Zero da, die mit den 100 Newtonmeter. Er hat diverse KTM E-Ride da. Sie haben irgendwelche selbstgebauten Motocross mit Beiwagen Elektrogeschosse.
Ja. Die Atlas Motors.
Die Atlas Motors
haben sie da. Ich bin jetzt schon hibbelig.
Also, ich glaube, das wird groß und ich glaube, das wird auch, also YouTube-technisch, das werden bestimmt 2-3 Videos, sage ich jetzt
mal. Ja, locker.
Also, glaube ich.
Also, das ist schon geil. Alleine schon deshalb, weil du jetzt eine neue Technik dir erworben hast.
Ja, und Chris, das ist ja auch noch ein News.
Ja, siehste, Chris hat endlich sich eine Drohne gekauft. Hey! Und. Wie war der erste Flug, Chris? Sag mal, erzähl doch mal.
Nee, der erste Flug war gut.
Hast du das nicht in der Wohnung ausprobiert?
Nee, den ersten habe ich auf der Terrasse ausprobiert.
Ach so!
Aber weißt du, das Problem ist ja, ich bin ja so ein blödes Spielkind. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich was bestelle und dann kommt das Paket, ich muss das sofort auspacken. Und ich habe das dann schon teilweise, wenn meine Freundin, die, ja, das Paket ist da. Und selbst wenn das nicht für mich ist, dann stellt sie das hin und das macht mich kirre, wo ich mir denke, oh, pack das doch jetzt aus! Wir müssen auch das angucken! Und ich pack das dann irgendwann abends aus und so, ne? Und ich ist. Oh, ganz schlimm. Ich muss das dann direkt haben und ausprobieren. Und furchtbar.
Das hat wirklich so ein bisschen was von Konsumopfer. Es ist okay, aber es hat schon ein bisschen Züge davon.
Ich kann dagegen auch nichts sagen.
Aber ich glaube, das sind auch so Männer und ihre Spielzeuge. Bei mir ist das so mit Fahrrad, Moped und so. Aber wie auch immer, erzähl weiter.
Also ich meine, wenn mir da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir ein neues Programm zur Einkommensteuer, dann muss ich das nicht direkt auspacken. Das kann auch mal eine Woche liegen.
Das ist also eine andere Nummer, das ist definitiv klar. Aber zu der Geschichte, wieso du in deiner Wohnung geflogen bist.
Ja, nein, ja, das war, also erstmal habe ich das dann von der Terrasse aus ausprobiert, das hat auch wunderbar funktioniert und ich hatte ja mal so einen kleinen Modellheli und so, das lief wirklich rund und ich habe mich gefreut und bin dann mit der Drohne rumgeflogen, dann war der Akku leer, ich habe die Gebrauch gekauft, eine DJI Spark, Hashtag nur Werbung, ich habe gedacht, die kriegt man für einen ganz guten Kurs, weil irgendwie 800-900 Euro jetzt für eine neue Mavic oder so raushauen,
nee.
Für mal ausprobieren und so, war mir einfach zu viel und die hatte alles, was ich wollte, eben drin und jetzt gucken wir einfach mal, wie lange das Spaß macht und was wir so damit anstellen. Auf jeden Fall war dann eben der Akku leer, dann hatte ich den Akku aufgeladen und dann saß ich da so irgendwie abends so gegen 10, da stand die Drohne da so auf dem Tisch. Ich war auch allein zu Hause, muss man dazu sagen, sonst wäre das alles nicht passiert. Und dann sitze ich da, guck so die Drohne an, die Drohne guckt mich an und ich dachte so, hey, vielleicht so eine kleine Runde nochmal fliegen, so praktisch so vorm ins Bett gehen, so nochmal,
Ja.
Ich hatte dann aber zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr rauszugehen und irgendwie waren dann auch schon die ganzen Nachbarhäuser und so, war halt überall Lichtern und so, die waren tagsüber irgendwie unterwegs und ich dachte, ja scheiße, du kannst jetzt dann nachts nicht mitten im Wohngebiet mit der Drohne
rumfliegen. Nein, das geht nicht.
Da denken irgendwie die Nachbarin so von wegen, also das ist irgendwie so ein Perverser, der mich jetzt da, ne, und nein. So, also habe ich gedacht, ja, mit dem Heli bist du da ja auch innen geflogen. Was ich halt vergessen hatte, dass die Drohne die Satelliten ja einfach auch benutzt, um sich zu positionieren und zu steuern.
Die Drohne braucht ein GPS-Signal, um festzustellen, wo die Drohne sich befindet und in welchem Verhältnis sie zu dem Steuerung befindet.
Und dann warnt mich die Drohne noch, dass sie im Anfängermodus nicht starten kann ohne GPS-Signal. Da habe ich gesagt, fick dich.
Stopp, Chris ist vorher nie Drohne gefahren.
Ja, geflogen.
Jetzt kannst du geflogen, ja.
Dann habe ich gesagt, das F-Wort, was man nicht sagt. Da habe ich gesagt, so, dann schalte ich eben diesen Anfängermodus aus. Ich bin ja eh der Pro.
So. Ich bin eh der Pro. Das ist so dieses, ich baue den Schrank auch ohne Anleitung auf. Exakt. Okay, jetzt erzähl weiter
das gerne. Das ist auch, ich kaufe mir eine Beta 525. Und, ja. Ja, auf jeden Fall ist die Drohne dann gestartet. Und irgendwie ließ sie sich mit dieser Fernbedienung gar nicht richtig steuern.
Ah, natürlich, die Fernbedienung ist schuld.
Sie ist einfach weggedriftet und ich bin da, sie hat irgendwie ganz komisch reagiert und irgendwie, ich weiß nicht, und dann bin ich auf jeden Fall der Drohne hinterhergerannt, sie ist in den Vorhang geflogen und abgestürzt.
Also vielleicht mal kurz zur Info für die Leute, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Modellflugbereich kommen. Normalerweise fliegt man solche Dinger nicht oder nur sehr selten in der Wohnung, weil aufgrund der Thermik, die entsteht von den Propellern, ich kann ja eigentlich jetzt schon.
Aber mit meinem Hubschrauber ging das.
Dein Hubschrauber war auch so groß wie eine Kaffeetasse. Das steht nicht im Verhältnis zu der Drohne.
Die ist auch nicht so viel größer.
Ja, aber sie hat vier Rotoren und sie ist viel anfälliger für. Ja, Chris, für dich gibt's auch große Gin-Gläser.
Ja.
Sollte, glaube ich, einfach nicht mehr drüber reden. Auf jeden Fall hast du erfolgreich deine Flugkünste unter Beweis gestellt.
Ja. Aber es ist nichts kaputt gegangen.
Das Schöne ist, dein Blick sagt so, ich kann das. Und zwar richtig gut.
Ja.
Oh, es ist
herrlich. Ich glaube, es werden noch viel lustige Dinge mit der Drohne passieren.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin tatsächlich mal gespannt.
Weil ich habe übrigens schon geguckt und ich werde definitiv so eine Drohnenhaftpflicht abschließen. Ich glaube, das ist besser.
Ja, musst du, hat mein Vater auch gemacht. Ist das Sinnvollste, was du machen kannst.
Vor allem, ich sollte das einfach unbedingt tun.
Jetzt, wo du es nochmal so betont gesagt hast, kann ich das jetzt zu 100% nachvollziehen und bin absolut auf deiner Seite.
Yep.
Ja, aber ich bin da wirklich mal gespannt, weil ich glaube, da kommen auch ziemlich coole Aufnahmen bei rum im Electric Ride Park, wo ich mich, ey, wirklich, ich bin so hibbelig, ich kann es kaum erwarten, ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf, mit dem Moped zu fahren, das Ansprechverhalten, wie verhalten die sich in der Luft, wie ist die Akkuleistung, wie lange hält der Akku, wie fährt das, was ist der Unterschied von der KTM zur Atlas, wie fährt die Zero?
Vor allem, weil ich jetzt nochmal geguckt habe und feststellen musste, dass die KTM E-Ride, ich weiß aber nicht, ob das Gewicht ohne Akku war, die war nicht mehr wirklich schwerer als eine normale Enduro.
Nein, das ist es halt, die wiegt glaube ich auch 100 Kilo.
116 oder so.
Ja, fuck off, ist egal. Das ist
völlig okay.
Ja, das ist vollkommen
okay. Aber ich weiß halt nicht, ob das Gewicht ohne oder mit Akku war. Das konnte man nicht so richtig rauslesen.
Ja, gut, der Akku wird wahrscheinlich
nochmal fehlen. Wenn ohne Akku wäre schwer.
Das ist ja schon ganz schön hart. Ja, aber gut, aber mal gucken. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich wahnsinnig darauf. Das ist ein riesiges Highlight.
Ich glaube, wir haben auch geile Punkte im Interview, wo wir einfach drüber sprechen wollen.
Warte mal kurz. Das Interview ist auf deinem Laptop.
Ist egal, das ist mittlerweile gesichert.
Stimmt. Und ich glaube, ich hatte, war der letzte Stand der Stand, den ich dir geschickt
habe? Ich habe ihm das vor allem durchgeschickt.
Okay, das heißt, es ist im Mail-Programm auf jeden
Fall. Jetzt müssen wir es aber erzählen, oder?
Ja, erzählen.
Hast du noch News?
Von deiner
Seite aus?
Nee.
Okay. Soll ich jetzt anfangen mit meinen
Pleiten? Ja, bitte. Ich hole mir noch ein Bier, aber du kannst schon mal anfangen. Fang mit dem PC an, weil das kenne ich schon.
Ja, genau. Also das jetzt zwar nicht chronologisch, aber ich war gestern in der Werkstatt bei mir, wo auch echt alles... Nee, das fing schon vorher an, dass das da schief lief. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Habe gedacht, boah, jetzt mache ich noch das Video fertig mit dem Interview mit Joey Evans und hole meinen Laptop raus. Also ich bearbeite die ganzen Videos und mache eigentlich auch unseren Poly auf dem Laptop und so, bearbeite das da alles, so dass ihr schöne Unterhaltung habt quasi. Und ja, dann schalte ich den Lappy an und dann zeigt der Bildschirm, das sah aus wie so ein Plasma-Fernseher, wo du einfach vor Wut reingeschlagen hast. Ich könnte jetzt sagen, wenn das mein Arbeitslaptop wäre, dann hätte das
dann auch, würde das aber zutreffen.
Das ist ein anderes Thema. Nein, Quatsch. Aber vom... Ja, und dann ich so, boah, shit, ist der Lappy jetzt im Arsch, Bildschirm gecrashed und so, und hab dann irgendwie hin und her und hat eine ganze Weile gedauert, dass ich mit einem zweiten Bildschirm angeschlossen, dass ich dann ein Bild hatte, mich anmelden konnte, aber er hat keine Maus angezeigt und hat keine Maus angenommen und hat irgendwie sich auch recht komisch verhalten irgendwie und ja, Dann habe ich mit einem ja, Bekannten eben hier, mit unserem Bekannten quasi gemeinsam.
Ah, mit Jan.
Ja, genau. Der kennt sich da richtig gut aus und er hat dann gesagt, hier, das kann dies und das und selber und jenes und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall, mein Laptop ist im Arsch. Das lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht mehr, da groß was zu machen, weil halt man könnte da viel ausprobieren und viel reinstecken und wüsste aber nicht genau, wie gut und so weiter. Und es war halt in letzter Zeit auch schon von der Performance mit Video bearbeiten ging, aber grenzwertig. Ja, so. Also ist mein Laptop einfach mal abgeraucht. Das Dumme war, ich muss jetzt hier nur über Tastenkombinationen und so irgendwie mich zu den Daten durchfrickeln und die auf externe Festplatten ziehen und retten, was ultra nervig ist. Also man weiß seine Maus danach ganz anders wieder zu schätzen.
Glaube ich dir 100%.
Und ja, da, also ich habe jetzt glaube ich so 70% von den Daten, muss morgen nochmal ein bisschen ran und das ist halt irgendwie echt langwierig und er ist auch echt furchtbar langsam. Ja. Und ja, genau. Und jetzt ist halt natürlich, also deshalb ist auch das Schrauberprojekt kein Thema mehr, weil ich jetzt erstmal einen neuen PC mir anschaffen muss, um wieder Videos bearbeiten zu können. Und die Kohle, wo jetzt quasi in ein Schrauberprojekt geflossen wäre, fließt jetzt in PC-Kram, wo was mir wehtut. Weil ich gebe eigentlich lieber Geld für Motorräder aus, weil PC ist halt für mich das wie so ein Hammer, weißt du? Ich freue mich nicht, dass er da ist, aber er muss halt funktionieren.
Das ist so ein geiler Vergleich. Darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen, um ehrlich zu sein.
Ja.
Ja, aber ich
fühle mich halt gerade auch so ein.
Das passt ja. Sehr gut.
Oh. Ja, das ist halt nicht sowieso die emotionale. Ich freue mich jetzt nicht. Klar, ich werde mich freuen, wenn das Ding dann viel schneller beim Rendern ist und so. Da werde ich mich schon drüber freuen. Aber es ist jetzt nicht so wie beim neuen Motorrad, dass ich dran ist, oh geil, neue PC oder ein neues Handy oder so.
Ja, glaube ich dir sofort.
Wenn du mir ein Moped hinstellst, dann raste ich halt aus. Und wenn es irgendwie eine Rostkarre ist oder so. Irgendwie. Ja.
Ja. Das war schon mal PC.
Das war PC.
Was kommt als nächstes?
Ich muss echt kurz nachdenken. Ja. Ja, motorradtechnisch, ich habe mir neue Reifen fürs Motorrad bestellt.
Weil ja, die fertig sind. Das ist eine sehr gute Idee, damit jetzt weiterzumachen.
Worauf spielst du denn jetzt an?
Ich kann mich nur an deinen dezenten Ausraster erinnern, dass du eine Stunde oder anderthalb Stunden gebraucht hast.
Ach, nein, das fängt schon viel früher an.
Ach so.
Zudem habe ich mir dann gedacht, also Chris, du wechselst in Zukunft deine Reifen selber. Weil Internet bestellen und dann woanders hinfahren zum Wechseln lassen, ist ja irgendwie scheiße. Und außerdem einfach so auch um, also für mich, um das mal selber gemacht zu haben einfach. Ich mache ja auch viele Dinge. Ich würde auch gern, da bin ich gerade auch im Überlegen, ob ich das noch mache, würde auch gerne einfach mal einen Motor kaufen und den zerlegen, reparieren und wieder zusammenzubauen, einfach um das getan zu haben und daraus zu lernen. Genauso Reifen habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich gerne mal machen. Ja, also Reifen bestellt, dann habe ich halt recherchiert und da fing es schon an, dass ich nicht rausgefunden habe, was für ein Felgenband in der Afrika drin verbaut ist. Felgenband, für alle, die das nicht wissen, für alle Motorräder, die Speichenfelgen haben, also die ganzen Enduros, die Retro-Bikes und so weiter und so fort, da muss ein Felgenband rein, weil wenn du, also normalerweise werden die ja mit Schlauch gefahren, es gibt mittlerweile auch Systeme, wo du die abdichten kannst, dass du die ohne Schlauch fahren kannst, weil diese Felgen sind nicht wie eine Gussfelge dicht, also die Luft würde da einfach rausputschen, weil diese Speichen da reingeschraubt sind. Und dieses Felgenband verhindert, weil diese Schrauben so ein bisschen raus in diese Köpfe und das würde den Schlauch kaputt machen. Und das muss eben die richtige Breite haben, dieses Felgenband. Ich habe stundenlang gesucht, um dieses Felgenbandmaß rauszubekommen. Achtung, das, was ich euch jetzt sage, das ist falsch für die Afrika-Twin. Und zwar 25 mm hinten und ich glaube 21 oder 22 mm vorne. Das hinten ist auf jeden Fall falsch, vorne weiß ich noch nicht so genau. So, da habe ich das alles bestellt. Dann war das alles da. Zudem habe ich mir gedacht, boah, das sieht auf YouTube immer so gut aus. Es gibt so Geräte zum Motorradreifen wechseln. Da kannst du einmal die Reifen abdrücken und da hast du so ein schwarzes Teil eben, das sieht aus wie bei so einem Profi-Reifenwechselteil in der Werkstatt, wo du den Reifenbolzen einmal drüber
nimmst. So eine Art Brechstange.
Genau, und dann drehst du das einmal rum quasi über so eine Steckachse, wo du die Felge drauf steckst und dann geht das relativ einfach zu wechseln.
Bevor du jetzt weitermachst, kurze Frage. Du hattest vorhin gesagt, dass du ein Werkstattbuch von der Afrika-Twin hast.
Ach so, ja.
Müsste da nicht eigentlich das Felgenbandmaß
drin
stehen?
Nein, das stand da nicht drin. Jetzt steht es in meinem Buch drin.
Okay, gut, jetzt kannst du gerne weiter erzählen.
Also mein Werkzeug hat das von der Afrika-Finn ist mittlerweile an vielen Stellen handschriftlich ergänzt.
Ich muss gerade so an Harry Potter denken und der Halbblutprinz oder wie der Film hieß, wo auch so dieses Biologiebuch da war, was immer handschriftlich ergänzt wurde.
Ja, genau, weil ich eben halt irgendwie so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, ja, da stimmen die Farben im Kabelbaum nicht und so. Und egal, auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, dann dieses besagte Gerät bestellt und dachte, das ist dann voll cool und es geht dann alles total einfach und du kannst dann vielleicht auch so einen kleinen Reifenwechselservice anbieten. Nein, Spaß, aber so.
Ja, aber ich weiß es nicht.
Dann kam dieses Gerät. Und ich habe voller Euphorie mein Hinterrad ausgebaut. Die Reifen waren da. Übrigens sehr schöne Reifen. Die werden optisch dem Motorrad, glaube ich, richtig, richtig gut tun. Mhm. Da bin ich echt gespannt drauf. Wenn sie denn dann mal montiert sind. Und das war Punkt 1, genau. Dann wollte ich da ist eben diese Achse eingeschraubt und du musst dann praktisch deinen Reifen mit der Bohrung, wo normalerweise deine Achse durchgeht, da drauf, dass das zentriert ist und dass du arbeiten kannst. Ja, eventuell habe ich bei der Bestellung nicht bedacht, nachzufragen, was für ein Durchmesser denn die Achse von dem Gerät hat, wo damit geliefert wird, und habe auch nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht mal meine Achse nachmessen sollte. So dass sich dann ergeben hat, dass ich an dem Gerät eine 22 mm Steckachse finde. Und wie Afrika-Twin-Fahrer unter euch sicherlich wissen werden, hat die Afrika-Twin eine 17 mm Achse. Also ich stand dann so und wollte das da aufstecken. Bing! Also ist jetzt nicht wahr.
Wie du voll mit Euphorie da reinkommst. Und ja, Mann, das wird jetzt richtig geil. Und schon so alles freigehalten.
Ich hatte sogar schon angefangen zu filmen, weil ich ein YouTube-Video darüber mache.
Bitte sag mir, du hast diesen Moment der Ernüchterung auch auf Video.
Ich bin also, ehrlich gesagt nicht so... Nein, ich glaube nicht. Ich habe es, bevor ich angefangen habe zu filmen, ausprobiert und habe aber... Ich bin mir echt... Ich muss gucken, kann sein, dass ich ihn
drauf habe. Also wenn du das drauf hast, dann wäre das wirklich richtig geil. So dieses Ding so...
Werden wir ihn sehen.
Ey, das wäre der Hammer. Dann, man sollte dann echt so ein Videotagebuch machen mit irgendwie Chris seinen größten Fails oder sowas. Das wäre, glaube ich, richtig.
Alter, cool. Allein wie lange sich dieses blöde Reifenwechsel-Scheiß-Thema Video jetzt zieht, da kannst du schon ein Tagebuch draus machen.
Ja, das stimmt
das auch. Das ist ja noch nicht das Ende von der Geschichte.
Genau, stimmt.
Dann,
erzähl weiter.
Dann hat mir dieser nette Mensch, wo ich das gekauft habe, in eBay Kleinanzeigen gesagt, ja, pass auf, ich kann deine Achse drehen, zahlst du nochmal irgendwie ein paar Euro und sag, ja, komm, scheiß drauf, mach ich. Hier mein Schwiegervater in Spee hat mir dann auch noch irgendwie gesagt, da können wir was machen, so. Dann war dann alles da und die Achse. Und ich so, jawohl, jetzt kannst du das machen, geiles Video. Dann habe ich, gestern war das. Ja, gestern war an dem schönen Tag. Bin ich dann in die Werkstatt, hab das Rad drauf und so, das hat dann auch gepasst. Dann habe ich das abgedrückt, also du musst ja erst so diesen Reifen runterdrücken, dass er ins Tiefbett von der Felge geht. Das ging noch, war aber schon anstrengend, da habe ich schon gut geschwitzt, war aber auch relativ warm gestern, ne? So, und dann war, ich weiß nicht, auch bei den Videos, bei den anderen, entweder bin ich einfach zu dumm, oder, ja, also ich habe das halt immer bei Straßenreifen gesehen, und vielleicht, wenn von euch jemand Straße fährt, dann lasst uns das gerne mal da wissen, weil das würde mich echt interessieren. Da sieht das alles sehr, sehr einfach aus. Entweder ist das wirklich Übung oder die Flanken vor allem von den Straßenreifen, vielleicht sind die irgendwie dünner und nicht so fett wie diese Reise-Enduro-Reifen. Also ich habe einen Michelin Energy 3 drauf gehabt. Und also wer da was weiß, sagt mal, ich keine Ahnung, ich habe keinen Vergleich dazu. Und das Problem war, das war echt schon hart, diesen Reifenwulster irgendwie in die Nähe von diesem Nippel, wo er es eben drüber muss, zu bekommen.
Ja.
Na, habe ich damit zwei Montiereisen und Felgenschutz, habe mir dann noch zwei, drei Kratzer in die Felge gemacht. Da hatte ich schon richtig gute Laune. Ne?
Aber können wir richtig vorstellen, da war der Tag schon gelaufen so, eigentlich.
Dann habe ich da gekämpft wie ein Held vom Erdbeerfeld quasi, um diesen blöden Wulst darüber zu bekommen. Dann hatte ich ihn darüber gelegt und ich bin ja Profi, ne? Voll. Klar. Und deshalb habe ich ja extra richtige Reifenmontierpaste gekauft, weil ich gesagt habe, naja, im Forum schreiben die alle, kannst du auch Spüle nehmen? Nee, aber ich nehme keine Spüle, ich nehme richtige Reifenmontierpaste. Ich habe mir sogar einen extra Pinsel gekauft für diese Reifenmontierpaste.
Du hast den extra Pinsel gekauft? Ja. Was zum Teufel, Chris?
Weil der ist so speziell gekröpft. Ach so.
Weil du natürlich auch einen speziellen Pinsel... Wie viel hat der Pinsel gekostet? Erzähl. Wie teuer war der Pinsel?
2 Euro irgendwas oder so.
Für einen Pinsel.
Also was glaubst du nur, was ein Pinsel kostet?
Für einen Pinsel, nur für diese Scheißpaste. So wie ich dich kenne, hättest du das Ding einmal genutzt, vielleicht zweimal fürs Auf- und Abziehen oder wie auch immer. Was weiß ich, ist mir auch scheißegal. Und dann hättest du dir 3 neue bestellt. Oder nicht mal über Amazon, sondern... Entschuldigung, ich musste aufstoßen. Im selben Laden, wo du genauso viel bezahlt hättest.
Nein, ich hab das ja...
Ja?
Über
ach so.
Intern quasi.
Ah, so.
Über Vitamin B. Also nicht so schlimm. Wie gesagt, Originalreifenmontierpaste, richtig, den Pinsel, Ausgleichgewichte, da habe ich extra noch so einen Schaber gekauft, um professionell die Klebegewichte entfernen zu können vom Wuchsen und so. Also ich war schon, also Equipment Level 2.0, mal wieder.
Das ist so typisch, ja. Das ist wirklich so typisch. Ich würde da stehen mit einem Brecheisen in der Hand und irgendwie in meinem Auto, um diese Flanken runterzudrücken.
Nein, würdest du nicht. Du würdest deinen kaputten, zerfledderten Reifen mit Klebeband und Kabelbinde reparieren und irgendwelche alten Schlüpper da reinstopfen und sagen, das geht doch noch.
Ja, ich sag mal so, ich fahre ja nur mit 0,5 bar Luftdruck auf Winterrad. Also das bisschen wird's ja wohl noch rein.
Aber auf der anderen Seite, also wie sollte man oder welchen Regelabständen wechselt man Trailreifen eigentlich und wie oft hast du deine Reifen schon gewechselt?
Ja. Also man sagt, glaube ich, also grob, da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen zu. Also die Profis wechseln nach jedem Wettbewerb die Reifen. Ja. Und ich glaube nach jedem zweiten oder dritten Training. Ist aber auch klar, weil die Reifen sind da meistens eh durch. Sonst sagt man pro Jahr 1 bis 2 Mal. Mhm. Ich habe mein Motorrad seit Januar 2019. Mhm. Ich könnte den Reifen mal so langsam drehen. Also die eine Richtung ist halt abgefahren, die andere Richtung ist halt noch gut kantig.
Gut, hätten wir das geklärt, ne? Ja, auf jeden Fall ging das Ganze dann weiter. Ich hatte dann das über diesen Nippel da drüber gewuchtet. Mhm. Da habe ich gedacht, alter Schäde, Gott sei Dank, jetzt musst du nur noch drehen. Das ist so ein Gestell, was einfach auf dem Boden steht. Mhm. Und das Ding war so fest und so schwer, dass sich das einfach nicht drehen ließ. Ich habe das dann versucht, zwischen meinem Körper und der Wand meiner Garage irgendwie festzukeilen und daran zu drücken. Und es hat sich kein Mühe bewegt. Weil vermutlich auch sich der Schlauch so ein bisschen verklemmt hatte. Das war aber nicht das Hauptproblem. Ja. Einfach weil dieser Reifen so starr war. Und dann musste ich so circa ein knappes Drittel von dem Reifen mit den Montiereisen und Felgenschonern über das Felgenhorn quasi hebeln. Ja. Und erst dann war das genügend entspannt,
dass du es vernünftig abgekommen hast.
Genau, und das Problem war, dass ganz viele gesagt haben auf YouTube, du musst dich auf den Reifen knien, also gegenüberliegend von diesem Teil, wo du drehst quasi, wo du den Reifen raushebelt und musst da den Reifen ins Tiefbett drücken. Das ist, ich habe mich da voll drauf gekniet und der Reifen, der hat sich einfach nur minimal in dieses scheiß Tiefbett bewegt.
Ja, das ist das. Chris hat mir nämlich im Anschluss einen Sprachnachricht gemacht, wo ich mich natürlich auch herzlich darüber amüsiert habe.
Ja, oft über meine Sprachnachricht.
Ja, das ist tatsächlich so. Und da haben wir aber auch schon gesagt, das hast du gerade eben auch den Reifentyp nochmal gesagt, mit deinem Michelin.
Genau.
Einfach auf Basis dessen, dass unsere... Oder unsere These ist, dass die Straßen-Enduro-Reifen, die hattest du ja, glaube ich, drauf, dass die eine härtere Flanke haben, um einfach mehr Stabilität zu bieten im Offroad-Bereich wie auf der Straße und dadurch wahrscheinlich auch schwieriger abzuziehen sind.
Ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Reifen unten irgendwann. Ich war schweißgebadet, ohne Scheiß. Ich war richtig durch.
Ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ich glaube, das ist auch eine Malocherei ohne Ende.
Ich muss halt auch sagen, nachdem ich dann halt schon ein Drittel mit den Montiereisen. Meine Montiereisen sind auch nicht so geil, muss ich zugeben. Das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, aber so Standarddinger. Und wenn du gerade bei, jetzt tue ich es schon wieder, bei Linden Poske zum Beispiel guckst, der hat Notiereisen von Motion Pro und auch vor allem fällt das auf, alle, wo irgendwie so Motocross und Enduro-Reifen wechseln, die ganzen Pro-Fahrer und so, wenn du das im, die haben viele, also die meisten irgendwie Notiereisen von Motion Pro und die sind relativ dünn und meine sind ziemlich dick vorne, also die sind nicht so viele Gramm.
Ach so, das heißt,
du kommst nicht so gut zwischen Felgenhorn und Reifen dazwischen.
Ja, das macht tatsächlich viel aus.
Das macht, glaube ich, viel aus. Meine sind vielleicht eher für LKW-Reifen. Nee, das auch nicht, aber egal.
Aber wahrscheinlich tatsächlich normale Straßenbereifung, ne? Also das, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall hatte ich dann diese Reifen dann da irgendwann mal runtergequält. Da habe ich mich drauf gefreut, so von wegen, jetzt beginnt der schöne Teil, du machst was Neues drauf und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt wird alles schön und ja. Dann habe ich gedacht, jetzt baust du erstmal der Logik entsprechend das neue Felgenband ein. Um dann festzustellen, Leute, wenn ihr euch Felgenband für eine Afrikat, für einen RD07 Baujahr 95, für den hinteren Reifen oder für das hintere Rad bestellt, dann kauft nicht 25 mm, nein, sondern 30 oder 31 mm.
So ein krasser Unterschied ist das.
Ja. Ich hab das in irgendeinem Forum, das war keine offizielle Werksangabe und ich habe auch nirgendwo das rausgeführt. Gut, ich hätte vielleicht beim Honda-Händler anrufen sollen oder so, hatte ich aber auch keinen Bock dazu.
Hey, kurze Frage, hättest du nicht einfach dein altes Band ansonsten abmessen können?
Das war ja noch im Reifen, ich wollte das ja alles vorher bestellen und in ein, zwei Stunden flugs die Reifen wechseln und neu montieren.
Okay, ich sehe deinen Hass schon in deinen Augen.
Ja.
Kann ich verstehen. Ich frage, erzähl weiter.
So. Ja, das war ja gestern. Also habe ich gestern Nacht noch neue Felgenbänder bestellt, weil ich mir dann gedacht habe, fick dich, dann... Das zeig ich schon.
Ist egal, erzähl einfach weiter.
Da habe ich gedacht, verdammte Axt, jetzt bestelle ich für vorne zur Sicherheit irgendein breites 21 Zoll Felgenband, was ich mir zur Not zuschneiden kann, weil falls das vorne zu schmal ist, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Viele nehmen auch Klebeband, also Gewebetape, aber... Ich habe irgendwie nicht so richtig Gewebetape gefunden, was mir gefallen hat, das dick genug war, wo ich mir keine Sorgen machen würde, dass dann nicht doch mal die Speiche. Vor allem, wenn es einem passiert, dass die Speiche dann ist das, dann bin das ich.
Das ist wieder so typisch. Ich wäre so Typ Panzertape.
Es würde nichts passieren einfach.
Genau, und bei dir würdest du wahrscheinlich sogar das Felgenband das Richtige kaufen und dann geht da die Speiche durch oder solche Storys.
Ja.
Sowas kann ich mir wirklich vorstellen.
Genau. Ja, das heißt, das Motorrad steht gerade mit ausgebautem Hinterrad und losgelöstem Vorderrad in der Werkstatt und wartet darauf, dass hoffentlich morgen die neuen Felgenbänder kommen. Und ich dann, wobei ich zugeben muss, mir graut's gerade so ein bisschen davor, diesen blöden Reifen da wieder drauf zu frickeln.
Ja.
Weil ist so. Wenn das genauso gut geht wie runter.
Ja, aber warte mal, ich dachte, du hättest einen neuen Reifen.
Ja.
Hast du da die Flanke mal getestet, ob die genauso hart ist? Oder ähnlich hart? Weil das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen.
Ja, habe ich.
Und?
Also gefühlt vom Drücken ist sie Minimum genauso hart.
Oh, da wirst du so viel Spaß mit haben.
Yep.
Das wird sich richtig zum Kotzen bringen.
Aber weißt du, was ich jetzt auch weiß? Warum ganz, ganz viele, wenn du auf YouTube guckst und die dann so bei einem Motorrad, bei einer Reise-Enduro oder so, zeigen, wie du irgendwie so Offroad, wenn du in der Pampa liegen bleibst oder so, dann den Schlauch rausholst und den Reifen runtermachst, die machen das alle mit dem Vorderrad. Was ja ein 90er Reifen ist. Das ist ja ein Fahrradreifen, mehr oder weniger. Mit dem Hinterrad zeigt dir das keiner, wie das geht.
Das wundert mich null.
Ja, mich wundert das jetzt auch nicht. Aber da gibt es jetzt, habe ich schon gesehen, und zwar Hashtag No Werbung von Motion Pro, gibt es einen speziellen Satz Montiereisen, der heißt Bad Breaker. Und zwar ist das praktisch, die haben so einen Hebelmechanismus, wo du dann zwei Montiereisen ineinander verkeilst und damit den Reifen wohl recht gut von der Felge drücken kannst. Weil ich muss sagen, das von der Felge lösen war auch der eigentlich schlimmere Part, als ich dann mal diesen Ansatz hatte und das mit den Montiereisen über das Felgenhorn rübergezogen hatte. Das fand ich, also ich persönlich hatte das Gefühl, klar, das erste Stück ist scheiße,
ja,
aber danach geht das eigentlich gut. Und ja, also ich weiß nicht, ob das, also dieses Reifenmontiergerät, was ich mir da gekauft habe, also es kann auch echt sein, dass ich einfach zu doof bin dafür. Das will ich jetzt an der Stelle gar nicht ausschließen. Aber ich würde es jetzt nicht, also aktuell zumindest nicht unter der Empfehlung und Must-Have für die Garage irgendwie
abstellen. Vielleicht auch einfach nicht das Reifenmontiergerät, was du dir geholt hast. Ne? Das kann ja auch
sein. Ich
meine, also ich kenne mich auf dem Markt nicht
aus. Ich muss aber zugeben, es gibt halt ein teures Reifenmontiergerät, das kostet, glaube ich, irgendwie 300-400 Euro. Was vom Aufbau ähnlich ist. Mhm. Und ich habe jetzt halt, das ist ein Nachbau, was irgendwelche Leute da selber zusammenschweißen, was halt irgendwie die Hälfte kostet oder so. Ich habe zum Ausprobieren halt diesen Nachbau gekauft. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieses Original, dieses teure Gerät ist. Da kann ich nichts dazu sagen.
Vielleicht ist es auch einfach nur Übung.
Aber es funktioniert halt komplett identisch. Es kann halt sein, dass es bei ein paar Sachen vielleicht ein bisschen besser ist, weil die Sachen weniger Toleranzen haben und das Gerät, aber es, ja. Ich war gestern kurz davor, das Ding im Boden zu verdübeln. Von meiner Mietgarage, dass es sich nicht mehr wegdrehen kann.
Das wundert mich jetzt tatsächlich nicht.
Ich glaube, dich wundert sowieso nur noch wenig.
Nein, also ganz ehrlich, seitdem ich dich kenne, habe ich eine sehr hohe Toleranz, habe ich festgestellt.
Was?
Könntest du gar nicht nachvollziehen.
Wie eine hohe Toleranz?
Naja, was du so alles machen könntest. Also in Verbindung mit dir würde mich tatsächlich nichts mehr wundern.
Also.
Oder sehr viel zumindest nicht mehr
wundern. Ich überlege jetzt gerade, ob das negativ oder positiv ist.
Ja, das kannst du jetzt entscheiden. Nein, das ist positiv. Und ich sehe gerade, wir haben 51 Minuten. Das heißt, Pleiten, Pech und Pannen von Chris.
Das habe ja nur ich gelabert, ich fühle mich schlecht.
Nö, es ist doch nicht schlimm. Ich habe ja schließlich ein ganzes Wochenende auf Moped-Gelände verbracht, dann gibt's meine Episode in der nächsten Runde. Ist ja auch nicht verkehrt. Und danach gibt es dann das Special zum Electric Ride
Park. Ja.
Pleiten, Pech und Pannen.
Ja.
Was kam noch dazu?
Ich überlege gerade.
Du hast gesagt, bei dir ist voll viel schiefgegangen. Aber aktuell waren es bisher nur die Reifen und Computer.
Ich fand, das ist ganz schön viel. Ja, es waren halt auch viel so Kleinigkeiten. Also gefühlt sowas wie mit der Bierflasche vorhin passiert mir gerade jeden Tag.
Du bist echt so ein Schwein, ne? Das ist unfassbar.
Ich habe so eine Schraubenkiste in der Werkstatt.
Ja.
So. Und dann habe ich irgendwie dieses Reifenmontiergerät ausgepackt. Und das war in so einem riesigen Karton und ich drehe mich um und hatte das auf der Werkbank liegen. Und
Nein. Dann
haue ich genau diese, und da eigentlich ist da ein Deckel drauf. Und die fliegt genau runter auf diesen Deckel, dass dieses Deckel so aufspringt.
Nein. Das heißt, genau. Du durftest schön jede einzelne Schraube wieder vom Boden aufsammeln.
Ja, genau. Ja, das war. Doch, das war's.
Du bist schon richtig angepisst, wenn du davon erzählst.
Ja, sonst war das halt irgendwie mehr so Arbeitkram und so, aber da brauchen wir jetzt hier irgendwie nicht drüber reden.
Gar kein Problem.
Aber ich hab halt auch irgendwie nicht viel gemacht. Ach ja, doch, ja, und das Interview mit Joey Evans, meine Untertitel sind weg, weil die waren auf besagtem Laptop und die waren nicht gesichert, also die sind auch weg. Das ist noch schiefgelaufen, motorradtechnisch.
Na, wie gesagt, lad das Ding einfach in Englisch hoch, dann hat es jeder.
Ja.
Und ich finde, das ist gut und im Zweifelsfall, wenn du irgendwann Bock hast, kannst du nochmal das Deutsche nachhauen.
Nee, ja, ich keinen Bock mehr.
Dann mach doch einfach das Englische.
Genau.
Du wirst auch nicht gerade mehr Zeit haben jetzt aufgrund der Arbeit, weil du von Kurzarbeit jetzt wieder irgendwann zurückgehen wirst.
Ja.
Ja.
Ich bin seit heute offiziell, ist die Kurzarbeit.
Naja, gut, ist auch wieder beschissen.
Ja. Deshalb müssen wir jetzt dran arbeiten, also praktisch mit der Perspektive Podcast-Star raus aus der Arbeitslosigkeit ist nicht, aber
ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die Kombination mit Junkfood und Bier und so viel Pleiten, ja. Pech und Pannen, die dir passiert sind, ist, glaube ich, nicht so pralle.
Ja, das weißt du, überleg mal, dieser blöde Reifenwechsel zieht sich jetzt gefühlt über 3 Wochen. Da hat man zwischendrin noch was anderes zu tun und so. Und ich sage, also ich will einfach nur diese blöden Reifen
da. Das ist schon echt ganz schön
bescheiden. Das ist einfach so nervig. Und ach ja, gut, das stimmt, das mit dem Motorrad hat ja nicht geklappt. Was ja aber nicht schlimm ist, die
Beta. Ach so, die Beta, ja, ja, genau. Die du im Auge hattest.
Genau, die hatte ich im Auge, die hat jetzt aber der ursprüngliche Besitzer, völlig okay, aber war halt auch so ein Ding, wo ich gedacht, wäre geil gewesen, aber jetzt,
na gut, jetzt geht's für dich halt zum nächsten Händler, genau, sag ich jetzt mal, oder mehr
oder minder nächsten. Neueres auch irgendwie, aber gucken wir mal.
Und ja, da bin ich auch mal gespannt, was du da erzählst.
Ja. Ach genau, das hatte ich dir gar nicht erzählt. Und zwar, ich hatte noch versucht, mein Transportproblem nochmal zu lösen.
Okay.
Das hat wieder nicht geklappt.
In Form von?
Eine Anhängerkupplung an mein Auto. Oh. Mehr sage ich nicht. Also ja.
Oh Gott, man muss dazu sagen, Chris hat einen Firmenwagen und und damals hieß es, ja, es ist kein Problem. Er könnte nachträglich nochmal eine Anhängerkupplung dran machen. Nein, es geht nicht. Und das jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich. Seit wann hast du deinen Firmenwagen? Seit jetzt, zu den lang. Jetzigen? 2018?
Nee. Weiß ich gar nicht. Nee. Doch, 2018.
Ja? Seit 2 Jahren?
Nee, seit einem Jahr. Quatsch. 2019, ja, seit einem guten Jahr, jetzt anderthalb Jahren.
Ja, gut, okay. Ist wie es ist, aber auch das werden wir irgendwann lösen können. Oder du zumindest. Irgendwann ganz entspannt, ruhig atmen.
Ja.
So, bevor wir Schluss machen, kommen wir nochmal zu meinen Lieblings.
Ja.
Ich habe einen im Kopf.
Ich hatte auf der Herfahrt hierher einen im Kopf und jetzt ist er weg. Ja, deshalb nehmen wir jetzt deinen.
Ja, okay, gut. Das ging erstaunlich einfach. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Und zwar mein Lieblingsmotorradfilm. Unabhängig ob Straße, Offroad oder sonstiges.
Film oder Serie oder beides?
Film. Auch Serie. Also ich denke mal, sowas wie Long Way Round wird dich sicherlich auch sehr geprägt haben, wie es mich auch hat. Deshalb würde ich sagen beides. Aber es muss eine Filmproduktion sein.
Ich finde Film halt schwierig. Ja, Long Way Round war definitiv eine Filmproduktion.
Ja, eine Serienproduktion, die halt in dem Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also sowas wie...
ein Motorradabenteuer, medial eskalierte.
Wie hieß nochmal der Kultfilm? On Any Sunday, glaube ich, hieß der, ne?
Echt?
Also 1980, die ersten Offroad-Filme. Da gab es On Any Sunday...
echt, die kenne ich gar nicht.
Den zweiten Teil in der Neuauflage.
Mhm.
Das war tatsächlich ganz geil. Aber willst du nachdenken?
Ja, ich muss noch.
Okay, gut, dann würde ich anfangen. Bei mir relativ einfach, wie ich schon so oft gesagt habe, Julien Dupont hat mich oft sehr geprägt. Auch hier seinen ersten Film, den er rausgebracht hat mit seiner Crew Ride the World. Ich glaube damals mit Kenny Tomasch. Sind die durch Europa getingelt und haben an den unterschiedlichsten Orten Filmsequenzen aufgenommen für ihren eigenen Film. Und ich glaube, der Film hieß auch wie die Crew Ride the World. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Ding irgendwo findet zum Gucken. Es ist super geil. Es ist, glaube ich, anno 2009 oder 2009 muss es, glaube ich, sein. Wenn nicht sogar 2008. Mhm. Super geil. So Youngtimer. Naja, Youngtimer ist übertrieben, aber die ersten neuen modernen Tri-Moppels im Freestyle-Genre in den Alpen, in Paris, in Lyon, ich glaube, in Russland waren die auch. In Berlin waren sie. Wirklich empfehlenswert. Es hat einen sehr, sehr coolen Flair. Es ist sehr cool umgesetzt. Das erinnert mich immer an so diese ersten BMX-Filme so aus Anfang der 2000er, die noch totalen Hype hatten und so einen ganz bestimmten Flair und so ähnlich erinnert mich das auch. Sehr cool gemacht. Nicht großartig viel Gelaber, sondern eher auf das Wesentliche fokussieren. Ja, das cool. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und macht mich heute auch immer noch glücklich, wenn ich den Film mal irgendwo sehen kann. Also, Ride the World von Julien Dupont und Kenny Tomasch kann ich nur empfehlen. Das ist es bei mir. Und natürlich Long Way Round.
Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, weil es echt viele coole Reisefilme gibt. Klar, Long Way Round, aber Long Way Round ist irgendwie zu, weiß nicht, ich klammern mir mal aus, gerade weil es irgendwie so fast schon Standard wäre, vielleicht Long Way Round jetzt zu sagen.
Weiß ich nicht.
Also Long Way Round ist schon cool. Aber bevor ich Long Way Round sage, würde ich Race to Dakar von Charlie Bowman sagen. Sage ich aber nicht. Ich bin gerade echt so, zuerst ist mir gar nichts eingefallen, es fällt mir nämlich ganz, ganz viel ein.
Okay,
weil
ich bin gespannt.
Reisedoku zum Beispiel Morgen woanders ist eine total geile Reisedoku. Übrigens die Bears von dem Bearcast, die machen regelmäßig Bears Filmabend, wo sie Moped-Filme allen Genres besprechen und so und Reisefilme und so. Gibt's echt cooles Zeug. Ich schwanke aber gerade zwischen zwei Filmen. Ich bin mir nicht sicher, ob du sie zählen lässt. Es sind richtige Filme, sehr aufwendig produziert, aber halt bei Red Bull TV und auf YouTube. Aber es sind sehr professionelle Filme. Und zwar der eine ist Into the Dust und der andere ist Paying the Price. Und du kennst beide nicht?
Doch, ich kenne beide. Ich kenne sie tatsächlich beide.
Echt? Du findest die beide nicht so gut.
Paying the Price habe ich nicht zu Ende geguckt.
Warum?
Hat mich nicht abgeholt.
Echt? Mich hat Paying the Price total abgeholt.
Nur, ich finde den Typen total unsympathisch.
Ich liebe Toby Price.
Toby Price finde ich sowas von unsympathisch. Der.
Ich finde den mega cool. Es ist halt in Australien, musst du mögen.
Genau, ich glaube, das ist so ein Ding, entweder magst du ihn oder du magst ihn nicht.
Ja.
Into the Dust, das habe ich geguckt, fand ich besser. Ja, würde ich gelten lassen, wäre natürlich cool, wenn dir noch andere Sachen einfallen, und zwar als eine richtige TV-Produktion.
Oh, ja, aber das.
Und ich weiß, das ist halt eben schwer.
Aber das Problem ist ja, dass diese ganzen Reisefilme zum Beispiel, die liefen halt auch nicht im TV.
Ja, aber das sind Indie-Filme, die du halt per DVD oder ähnliches erhalten kannst. Und das Paying the Price und Into the Dust.
Aber da habe ich in letzter Zeit auch irgendwie zu wenig geguckt. Also ich habe jetzt ganz viel, eine ist mit einer 125er irgendwie in Himalaya gefahren und sowas. Das fand ich schon total cool. Und auch der neue Film von Erik Peters muss mega sein. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Über Grenzen oder so heißt der. Da fährt er auch in Himalaya und so. Ziemlich krass. Ja, das sind halt Rallye-Filme. Das ist halt geiler Stoff.
Ist auch okay. Also deshalb würde ich dann, glaube ich, die Sachen dann doch gelten lassen, weil ich glaube, du hast in dieser Nische einfach echt das Problem.
Ja.
Du hast nicht allzu viele große Produktionen, nee, oder es sind meistens sehr viel
ähnliche Produktionen. In dem Sinn würde ich dann jetzt aber doch sagen, es ist Race to Dakar mit Charlie Boorman. Weil.
Oh, das würde mich jetzt auch interessieren, ja.
Weil Long Way Round war cool, als ich das gesehen habe. Long Way Down fand ich ganz arg schade, wie das gelaufen ist, wo sie durch Afrika, also fand ich nicht gut. Wegen ganz, da könnten wir fast schon einen eigenen Poddy drüber machen. Aber Race to Dakar, das war einfach nur geil.
Ja.
Und das hat mich vor allem in diesem ganzen Rallye-Kram nochmal so abgeholt und motiviert, obwohl es in ganz, ganz vielen Bereichen eher völlig abschreckend ist, das zu machen. Und normalerweise solltest du dir das angucken und sagen, Respekt, aber völlig bescheuert und nein, das würde ich niemals tun und noch Geld dafür bezahlen. Und bei mir war es halt genauso, ja, genau das will ich tun. Es gibt da so einen Moment in diesem Film, da habe ich mich, ich weiß noch, wo ich die Serie geguckt habe, habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, weil Charlie Boorman setzt sich eben das Ziel, er will die Dakar fahren und so, großer Traum, tralala. Und dann natürlich ist es auch wieder eine riesige Entourage an Mediengedöns und vermarktet und so. Und auch, ich glaube, Touratech hat die Rallye-Bikes gebaut, die sind auf 650 BMW GSen umgebaute da sind die noch 650 oder glaube auch 690 KTM Rallye gefahren und so, da waren noch die großen Big Bikes, wo das war. Und also klar, natürlich, ich liebe vor allem diese ganze Vorbereitung, das finde ich, ist für mich sogar teilweise fast geiler zu gucken als das Rennen, wie bauen die Bikes zusammen, was für Gedanken machen die sich, was für einen Tripmaster bauen die dran, welche Eikos haben die dran, wie, wo ist das Werkzeug, und ich meine, du kennst mich, ja.
Das ist so, schon wieder so geil, weil mich interessiert sowas überhaupt nicht. Das ist
den Scheiß, ja.
Ja, ich will sehen, wie die fahren, ich will sehen, was die auf dem Moped können, die könnten noch so die geilen Techniker sein, das interessiert mich nicht.
Ja. Das ist halt, das gucke ich auch natürlich gern, aber vor allem, ich denke mir halt immer so, wenn ich sowas gucke, vielleicht kannst du da wieder eine Idee holen für ein eigenes Projekt, ne? Das ist halt irgendwie, ja, sehr witzig. Und auf jeden Fall, da habe ich mich zuerst richtig aufgeregt, weil Charlie Boorman dann halt irgendwie auch so, naja, und ob der das denn überhaupt, und wie ist denn Dakarfahren überhaupt? Und auf jeden Fall sind die auch nur in Afrika gefahren, wird er dann quasi einmal irgendwie mitten in das Biwak in der Sahara eingeflogen, dass er sich die Stimmung und das Leben im Biwak einer Rallye Dakar angucken kann. Das war irgendwie so in der Mitte von der Rallye, dass er halt sich das dann nochmal überlegen kann, ob er das jetzt wirklich machen will, weil er dann da einen besseren Eindruck kommt. das hat mich damals halt total angekotzt, weil ich gesagt habe, ey, was denn das irgendwie?
Ja.
Entweder hast du das Rückgrat quasi, das zu machen und hast da die Cojones dazu, wenn du so willst, ja. Und sagst, ich probiere wie jeder andere auch. Die wenigsten können sich da irgendwie einfliegen lassen, dann, ich guck mir mal Dakar Light so an, und das hat mich halt richtig aufgeregt. Aber auf der anderen Seite hast du da halt schon in diesen Bildsequenzen gesehen, irgendwelche Motorradfahrer, die in ihrer kompletten Kluft unter so einem Beduinenzelt einfach auf einem Teppich gepennt haben und fertig waren.
Na klar.
Und so, und alles, was sie eher abschrecken sollte. Aber da kam, wo er einfach live in diesem Dakar-Camp war, kam so dieser Rallye-Spirit rüber, und dann hast du dieses so, dieses unbeschreibbare Gefühl, was dich einfach, oder was dich entweder anzieht oder abstößt, ja, an diesem Ding.
Ja.
Und was mich halt total anzieht, wo ich denke, genau das musst du machen, genau das willst du auch haben.
Ja.
Du willst auch heulend unter so einem Beduinenzelt in der Wüste liegen, ja, und fragen, warum zur Hölle, dass du dich 2 Wochen später drüber freuen kannst.
Ja.
Und völlig bekloppt, und deshalb ist dieses Race to Dakar irgendwie für mich war auch schon nochmal so ein Schlüsselmoment zu diesem Rallye-Projekt und diesem Rallye-Thema. Und habe ich diese DVD auch immer so stehen, dass ich die sehe und so, und denke ganz oft an dieses Race to Dakar.
Ja, okay. Okay, dann das finde ich sehr, sehr
cool. Und es ist halt auch so diese ganze Story. Erkennst du Race to Dakar?
Also grob, ich hab's nicht geguckt, aber grob, aber okay. Ich glaube, er hat sich verletzt und dann mussten sie es abbrechen.
Nee, eben nicht. Er hat sich beide Hände gebrochen, ist mit diesen gebrochenen Händen hunderte Kilometer noch ins Ziel gefahren, unter Schmerzen wie Hölle. Und dann hatten sie die Wahl, ja, okay, er muss nach Hause. Und dann haben sie ihm im Biwak da halt irgendwie Gips umgeknallt. Und er hat dann aber gesagt, nee, er will bei seinem Team bleiben, weil das war mit Simon Peavy. Simon Peavy übrigens mega, mega sympathischer Typ. Das ist der, wo das Fahrtraining gemacht hat. Ja, wir sind ein bisschen drüber, egal, müsst ihr durch. Corona, ihr habt noch Zeit zu hören.
Ja.
Das Fahrtraining in Teil 1 gemacht haben beim Long Way Round von BMW.
Ich erinnere mich.
Und der ist ganz oft die Dakar gefahren und auch mit seinem Sohn zusammen und so. Mhm. Also ganz, ganz sympathischer Mensch. Und ich weiß gar nicht, wer noch mitgefahren ist. Ich glaube, es war sogar Claudio, wenn ich es richtig... Nee. Ich war, ja, muss ich lügen, weiß ich gerade nicht. Und die zwei, die haben auch gefinisht.
Mhm.
Und Charlie wollte unbedingt beim Team dabei bleiben, was ihm dann... Zuerst war ich so ein bisschen angepisst, dass er sich da in dieses Biwak fliegen lässt und so, ein bisschen auf die Rallye-Diva macht. Und dass er dann gesagt hat, nein, er bleibt bei seinem Team. Und weil er aber solche Schmerzen hatte, ist er mit diesem Transportflugzeug, da hatten die ein Flugzeug, was von Biwak zu Biwak geflogen ist. Ist
halt auch krass.
Für die Logistik und so. Und das ist dann krass, aber auf der anderen Seite auch spannend, weil er das dann begleitet, was passiert denn in diesem Biwak. Und er dann eben Dinge filmt, da siehst du diese Kisten, wo die mal im Motorrider fahren, wo kein Team haben, nichts, wo dann abends ankommen, und sie haben nur diese Kisten mit Ersatzteilen und ein Zelt und bestreiten so die Rallye und so. Und das ist schon sehr, sehr emotional und das schon, und ich habe ihm das hoch angerechnet, dass er bis zum Schluss die Rallye begleitet hat und nicht heimgeflogen ist.
Also er hat sich beide Hände gebrochen, ist ja nicht selber mitgefahren, aber hat es begleitet.
Genau, er ist dann mit dem Motorrad noch die Stage zu Ende gefahren.
Ja.
Und dann wurde er aus dem Rennen genommen auch, und er konnte halt auch
nicht mehr. Ja, gut, okay.
Und ist dann halt immer in diesem Transportflugzeug mit der Biwak-Crew quasi mitgeflogen und hat sein Team halt abends so gut unterstützt und war halt irgendwie so als moralischer Beispiel.
Ja, dann ist aber
ist halt nicht, und das fand ich halt geil, dass er trotzdem bei diesen Jungs geblieben ist und die das, und ja. Und das war dann schon wieder so, weißt du, dieser Rallye-Spirit.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei sowas, so, das ist auch ganz schön catchy, muss ich sagen.
Ja.
Das kann ich vollkommen verstehen.
Genau, deshalb Race to Dakar.
Aber das finde ich ein super Abschlusswort. Gerade dieses Thema Rallye-Spirit, bin ich absolut bei dir. Und damit verabschieden wir uns aus der Chris-Spezialfolge.
Ja. Chris-Spezial, Pleiten, Pech und Pannen. Ich hoffe, euch geht's besser. Bleibt sauber. Go Racing.
Genau, und in der nächsten Folge hören wir uns wieder, und da erfahrt ihr praktisch, wie mein Wochenende lief und warum ich mehrmals Bohlen geküsst habe, obwohl ich es gar nicht wollte, und was da noch so alles passiert ist. Ja, du weißt es auch noch nicht.
Nein.
Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, bleibt zu Hause oder geht zur Arbeit und macht Sport.
Macht es gut.
Ciao.